Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
Guten Tag zusammen. Wir freuen uns heute auf eine ganz, ganz besondere Folge, weil wir wieder einen Gast im Studio bei uns haben. Und wer das ist und warum sie bei uns ist, das erzählt jetzt Jan Arne.
Heute bei uns ist Dorothea Gedecke. Wir kennen uns schon viele Jahre und ich freue mich wahnsinnig, dass wir dich hier haben, liebe Dorothea. Ich sollte dich kurz vorstellen, das kann ich gar nicht, weil Dorothea ist Schauspielerin. Sie ist ausgebildete Atem-, Sprech- und Stimmtherapeutin. Man könnte auch sagen, eine Logopädin. Sie trainiert an der Dualen Hochschule Dozenten und Professoren. Sie bildet Schauspieler aus. Sie spricht, sie musiziert, sie singt. Ich höre jetzt auf zu schwärmen, weil sonst ist die Sendung schon rum. Also ihr merkt, ich bin total geflasht und begeistert und selber bin auch als Dozent an der Dualen Hochschule natürlich langjähriger Schüler von Dorothea Gedecke.
Wunderbar, das war eine wunderbare Einleitung. Also auch von mir, Dorothea, ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns. Und das Thema Stimme, das begleitet uns ja alle. Wir alle oder die meisten von uns haben eine Stimme und benutzen die auch mehrmals täglich. Und wir fangen jetzt mal mit einer vielleicht einfachen Frage an. Wie viel Einfluss hat man denn auf die eigene Stimme?
Das ist überhaupt keine einfache Frage. Das ist eine sehr komplexe Frage, weil wie viel Einfluss hat man auf die eigene Stimme? Es gibt natürlich physiologisch, anatomisch-physiologische Vorgegebenheiten. Hat jemand eher lange Stimmbänder, dann ist es eher eine tiefere Stimme. Auch also jenseits von Gender. Es gibt ja Frauen mit sehr langen Stimmbändern oder eine kürzere Stimme, dann ist es eher eine höhere Stimme. Dann kommen aber auch soziale Faktoren hinzu. Wie ist man aufgewachsen? Ist man in einer lauten oder in einer stillen Familie? Musste man sich klanglich durchboxen oder hat man immer Gehör bekommen oder wurde man vielleicht gedämpft? Und das ist nur das Parameter Lautstärke. Dann, wie ist das Temperament? Welche Substanzen nimmt man zu sich, gewohnheitsmäßig oder seine
Herkunft? Was empfiehlst du dann, Dorothea?
Ich mache hier überhaupt keine Empfehlungen. Ich stelle nur da. Und dann kommen sehr viele Faktoren, soziale, kulturelle, hormonelle. Wie ist der Hormonzustand? Im Klimakterium klingt die Stimme anders als bei einer 20-jährigen Frau. Bei einem alten Mann gibt es das nicht so schöne Wort, der Greisendiskant.
Das klingt aber grausam.
Und dann gibt es ja, nennt man so bei älter werdenden Frauen, sagt man gern die Whisky-Stimme, auch wenn sie überhaupt kein Whisky konsumieren. Und wie viel Einfluss hat man darauf? Man hat trotzdem Einfluss darauf, erstmal indem man lernt, die eigene Stimme wahrzunehmen, indem nicht nur wie sie klingt, sondern auch wie sie sich anfühlt und die Reaktion der Umwelt, indem man lernt zu hören, welche Stimmen gefallen mir, vielleicht kann ich mich denen irgendwie annähern und die Stimme kennenzulernen in dem Maße, wie man eine Stimme kennenlernt, in der Wahrnehmung, in dem Maße hat man Einfluss auf die Stimme.
Ich würde da gerne gleich eine Folgefrage stellen, und zwar im beruflichen Kontext muss man sich ja manchmal durchsetzen oder man sitzt in Verhandlungen und man möchte möglichst kompetent wirken. Wie lernt man da, auch wenn man sehr angespannt ist zum Beispiel, in einer schwierigen Verhandlung die Stimme zu kontrollieren, ohne dass genau das halt rüberkommt, dass man souverän wirkt, obwohl man es vielleicht sich innerlich gar nicht so fühlt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil einerseits ist die Stimme ja von ihrer Natur her verräterisch. Mhm. Man sagt ja, die Stimme ist der Sitz der Seele. Und wenn man etwas aufgeregt ist oder Lampenfieber hat, was ja immer mit etwas Angst zu tun hat, physiologisch ist so gesehen, dass die Muskeln etwas fester werden. Der Stimmklang verändert sich. Die Stimme wird vielleicht ein bisschen enger oder flacher oder angespannter. Die Atmung rutscht hoch. Und was ich jetzt spontan sagen könnte, wir sind ja keine Automaten, die ihre Gefühle ausschalten können. Und ich finde, ein gewisses Maß an Lampenfieber sollte erlaubt sein, ist auch total normal. Aber was man wirklich machen kann, ist auf den Atem zu achten, sich zu erden, sprich die Füße, die Sitzfläche, den Rücken wirklich ganz konkret an den Sitz, an den Boden, an die Unterlage andocken und schauen, dass die Atmung durchlaufen kann. Dass man nicht nach oben atmet und in eine Schnappatmung reinkommt, weil die Atmung ist tatsächlich der goldene Schlüssel fürs Sprechen. Die Atmung hat ja auch kognitive Auswirkungen. Wenn die Atmung hochrutscht, ist das Gehirn weniger gut versorgt. Das heißt, ich bin weniger schnell im Denken und weniger aufnahmefähig. Das ist Übung. Aber man kann mit relativ wenig, es sind keine Tipps und Tricks, sondern Wissen über die Zusammenhänge, kann man sich da schon helfen. Und man sollte gnädig zu sich sein und sich ein gewisses Maß an Lampenfieber zugestehen.
Ja, mit Stimme überzeugen wird spätestens dann wichtig, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zur Gehaltsverhandlung geht, um jetzt mal ein ganz einfaches, plakatives Beispiel zu geben. Wenn ich zu einer Gehaltsverhandlung gehe und schon mit einer ganz unsicheren Stimme reingehe, dann wird das wahrscheinlich auch nichts werden. Gibt es einfache Mittel, die du empfehlen kannst für Menschen, die wenig überzeugend auf andere wirken? Wie können Menschen, die mit ihrer Stimme bisher nicht erfolgreich überzeugen, lernen, mit ihrer Stimme überzeugender aufzutreten?
Ja, also der Auftritt, um dein Stichwort aufzunehmen, ist natürlich ein Gesamtprodukt von Präsenz. Das ist Körpersprache.
Ja.
Wie bin ich im Boden verhaftet? Wie ist meine Aufrichtung im Raum? Wie kann meine Atmung laufen? Wie durchlässig oder verkrampft ist meine Muskulatur? Wo geht mein Blick hin? Welche Qualität hat mein Blick? Ist der weitschweifig oder fokussiert? Das alles hat Auswirkungen auf die Stimme. Mhm. Und die Stimme selber ist dann sozusagen nur die oberste Schicht des Eisbergs von den ganzen Wechselwirkungen zwischen Körper, Psyche, Atmung, Körperhaltung, Stimmklang und letztlich auch Sprache.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du erklärt hast, weil ich bringe ja zum Teil auch Kunden von mir zu dir, Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, sie können mit ihrer Stimme und dem ganzen Auftreten nicht überzeugen. Und da kann ich nur sagen, es ist aus meiner Sicht, aus der Beratersicht, unheimlich wertvoll für Menschen, die merken, dass sie da vielleicht noch nicht ganz optimal sind, sich auch mal ausbilden zu lassen, weil die Wirkung auf Zuhörer ist eine ganz andere. Und das ist im Grunde egal, ob ich vor einer Hochschulklasse spreche oder ob ich als Chef vor einer Abteilung oder vor einem Unternehmenskontext spreche oder vielleicht auch in einem öffentlich medial mich darstellen muss. Also die Werkzeuge sind ja die gleichen. Und da möchte ich ein Stückchen weit auch Werbung machen für Dorothea Gedecke als Expertin auf dem Gebiet. Es ist sehr, sehr lohnend, sich dort ausbilden zu lassen, und zwar sowohl, um den Stresspegel runterzubekommen für Menschen, die vielleicht nicht gerne vor einer Gruppe stehen und sprechen, als auch, um erfolgreich zu sein. Also da kann ich als Berater nur sagen, nutzt derartige Angebote, lasst euch ausbilden. Manche Leute gucken mich ganz blöd an, wenn ich sage, ich habe heute einen Termin mit meiner Sprachlehrerin. Hä, welche Sprache denn? Du kannst doch Deutsch? Ja, aber sprechen können und können, da gibt es eben doch noch ganz gewaltige Unterschiede.
Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf. Das Wort ausbilden klingt so nach jahrelangem Studium. Tatsächlich ist es so, dass man, wenn man selbst motiviert ist und es will und die Neugier hat und die Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, eigentlich jetzt nicht jahrelang dran arbeiten muss, sondern ein paar grundsätzliche Sachen erlernen sollte, sprich Körperhaltung, Atmung, Stimmklang, Kontakt gestehen. Und dann kann man eigentlich für sich selbst sehr viel aufbauen.
Absolut.
Ja,
absolut.
Ich halte aber wirklich viel davon, dass Menschen, die eine Veränderung wollen, jetzt nicht nur mit mir, sondern insgesamt in den Kontakt mit jemandem, mit einem Trainer, einer Trainerin, einer Coach, einer Coacherin gehen, weil Wenn man nicht weiterkommt, liegt es ja daran, dass man in seinen Gewohnheiten feststeckt. Und man braucht den Blick und das Gehör und das Feedback von außen, um da weiterzukommen und weiter inspiriert zu werden und die im Grunde in einem selbst schlummernden Möglichkeiten der Stimme, die sind groß, weil die kann man ausbauen. Der Körper ist da ganz wunderbar stimm- und klangfreundlich gebaut, dass man da gut hinkommt, geführt erstmal, aber nicht jahrelang geführt. Irgendwann hat man das Handwerkszeug und es ist Gott sei Dank ein handwerklicher Weg. Man braucht nicht zu glauben, oder einer hat eine andere Stimme und ich habe diesen Stimmdämon, den kriege ich gar nicht los. Das ist ein unendliches Rätsel. Nein, man kann eine Stimme inspirieren, sozusagen im Gesamtzusammenhang Körper, Psyche, Stimme. Man kann eine Stimme inspirieren, sich zu entfalten und es macht sogar Spaß.
Schön.
Das finde ich auch total spannend. Also wenn ich jetzt als Beispiel sagen würde, ich möchte an meiner Stimme arbeiten, ich möchte besser klingen, wenn ich vor großen Gruppen spreche und dann zu dir komme und sage, das sind meine Ziele, was passiert dann? Wie würden wir vorgehen?
Ja, ich danke dir für die Frage. Dann geht es nämlich ein bisschen ins Handwerk. Und ich bin ja ein großer Fan vom handwerklichen Vorgehen. Ich würde wahrscheinlich erstmal einfach dich anhören. Du würdest einen kleinen fiktiven Vortrag geben, wenn du spezifisch auf so eine Situation hinarbeiten würdest. Und ich wäre wie ein offener Schwamm und würde alles wahrnehmen, was mir von deiner Gestik, von deiner Mimik, von deinem Schweigen, von deinem Sprechen, von deiner Artikulation und vor allem von deinem Stimmklang auffallen würde. Und dann würden wir tatsächlich wahrscheinlich mit dem allerbasalsten Arbeiten anfangen, nämlich wie stehe ich, wie gehe ich, wie stehen meine Füße auf dem Boden, wie ist meine Aufrichtung in die Welt hoch. Man sagt so, Präsenz findet statt zwischen Bodenkontakt und Aufrichtung. Und da kann man wirklich sehr schön dran arbeiten, sehr einfach auch, sehr alltagskompatibel gehen, stehen, sitzen und dabei die Selbstwahrnehmung vor allem stimulieren, weil die ist ja die Mutter des Lernens. Damit du nicht abhängig von jemand anderem bist, mach das und das, musst du ja deine Selbstwahrnehmung schulen, deine sinnliche Eigenwahrnehmung. Ja, und dann geht's weiter mit einem Stimmen, wie soll ich sagen, ein Aufwärmtraining, um die Stimme ein bisschen im Schwung zu bringen, weil die menschliche Stimme wird ja ungefähr 2 Stunden später wach als der Rest des Körpers. Und man kann, es ist blöd gebaut, ne? Die armen Lehrkräfte, die um 8 Uhr coram publicum stehen müssen. Es ist aber es ist tatsächlich so, die Stimmorgane kommen erst ungefähr 2 Stunden später auf dieselbe Spannung wie der Rest des Körpers. Und man kann natürlich durch relativ einfache, good old, kleine Übungen, Summübungen, diesen Prozess beschleunigen. Das macht auch Spaß und fühlt sich gut an. Und dann geht es weiter in die Klangwahrnehmung. Wo vibriert meine Stimme? Wo empfinde ich Schwingungen? Und immer die große Frage ist, was fühlt sich für mein System gut an?
Gibt es eine einfache Übung, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wie sie sich auf eine Sprechaufgabe vorbereiten können?
Ja, durchaus. Hand aufs Brustbein, Ladies and Gentlemen. Das Brustbein ist ja dieser große Knochen, wo die Rippen zusammenkommen, Hand aufs Brustbein und ein bisschen ganz angenehm, als würde etwas sehr gut riechen, kommentieren mit einer Einatmung durch die Nase und ein wohliges in der eigenen Stimmlage ein bisschen vor sich wohlig hinsummen und spüren, was nimmt die Hand wahr. Das wäre zum Beispiel so eine Art und Weise, die Stimme morgens aufzuwecken.
Ich erinnere mich an eine Übung von dir, die ich immer wieder mache in Situationen, wo man sich vielleicht gar nicht mehr so wohl fühlt, nämlich die Hand in den Lendenwirbelsäulenbereich zu legen. Und das hat auf mich eine unheimlich beruhigende Wirkung. In den ganz wenigen Situationen, in denen ich mich mal nicht wohl fühle. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder, der in exponierten Funktionen arbeitet, dass wir in Situationen kommen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Und da muss ich sagen, das sind Sachen, das ist ja fast 8 Jahre her oder 10 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Ja, es ist natürlich immer gut, wenn man an Stimme und Ausdruck arbeitet, wenn man ganz konkret auf die körperlichen Gegebenheiten und Wechselwirkungen geht. Und die sind, wie ich schon sagte, eigentlich großartig. Also jeder kennt diese Erleichterungsgeste, wenn man so die Hand aufs Brustbein legt und sagt, oh, gerade noch mal gut gegangen. Ja. Das ist zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel des Körpers oder der Natur, wie stimmfreundlich die gebaut ist. Weil wenn das Brustbein darf sinken, links und rechts vom Brustbein sind je zwei Paare gemuskelt zum Kehlkopf. Wenn der Kehlkopf sinken darf, gibt es mehr Platz zwischen Kehlkopf und den Mundlippen, also Stimmlippe und Mundlippe. Mit anderen Worten, der Resonanzraum wird größer und die Stimme resonanzreicher. Und dieses Ausseufzen, gemütlich erleichtert, hat ja nicht irgendeine Stimmbildnerin erfunden, sondern das ist eine urmenschliche Geste. Und ich versuche tatsächlich, wenn du jetzt fragst, wie kann jemand ganz einfach sich morgens stimmlich in Form bringen, ich versuche, die natürlichen Gegebenheiten einzuspannen und zu nutzen und auf diesen Fahrbahnen zu fahren.
Du hattest vorhin mal angesprochen, dass alle Menschen an ihrer Stimme arbeiten können und auch, dass man sich darüber bewusst werden sollte, wie man Stimme wahrnimmt, also die eigene als auch die der anderen. Und ich muss jetzt an so ein paar Menschen denken, wo ich so das Gefühl habe, die Stimme gefällt mir einfach nicht. Wie, also können wirklich alle Menschen, auch wenn man sagt so außenstehend, oh Gott, die Person sollte einfach nicht so viel sprechen, die Stimme so verbessern, dass sie im Allgemeinen als eher angenehm wahrgenommen wird?
Oh, da muss ich mal rückfragen, eine sehr interessante Frage. Wenn du mal genau definierst, welche Aspekte der Stimme stören dich dabei, kannst du das genauer, ein fiktives Beispiel, aber, oder vielleicht hast du jemanden, brauchst ja nicht den Namen zu nennen, aber was daran stört dich oder wie berührt dich das?
Ja, also ich denke da an verschiedene Leute. Also ein Merkmal zum Beispiel ist, bei einer Person, wenn diese Person spricht, dann habe ich das Gefühl, schwankt die Stimme einfach über mehrere Oktaven vollkommen unkontrolliert und dann sind immer so komische hohe Töne dazwischen und ich kann da nicht lange zuhören. Und die Person macht es aber nicht absichtlich. Also die würde jetzt mit mir ganz normal ein ruhiges, gechilltes Gespräch führen und die Stimme macht aber immer so Peaks und das ist ganz unangenehm.
Also es ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Das kann schlicht und einfach sein, dass die Person eine neurologische Störung hat, kann durchaus sein und dass es ganz außerhalb ihrer Reichweite ist, wenn die Stimme so ein Eigenleben kriegt, aber das ist ja eher selten. Die meisten Leute, glaube ich, die, also Stimmen, die als unangenehm wahrgenommen werden, sind sehr gequetschte Stimmen, wo man absolut viel Druck, wir alle kennen diese Stimmen oder wir kennen auch die Stimmen von genervten, erschöpften Müttern, meistens Mütter, den Vätern, auf dem Spielplatz, die so sagen, Sandra, hol die Schaufel, wir gehen jetzt heim. Herrlich, also diese ganz hohe Stimme, die von Anstrengung und Überforderung spricht, die man, die im Ohr wehtut und die der Person selber wehtut.
Ja, oft, und das Kind hört dann auch nicht mehr.
Und oft ist ja hinter so einer Stimme, die anderen im Ohr wehtut, ist ein Leiden verborgen. Zu viel Druck meistens. Oder es könnte auch einfach totale Erschöpfung oder Depression sein, wenn jemand so ganz hauchig spricht, dann ist dann viel zu wenig Druck. Und im Laufe eines Tages schwankt der Mann ja immer zwischen zu viel, zu wenig, gerade ausgeglichenem Druck. Das sind ja, die Stimme verrät ja sehr viel über die Psyche. Ja, und dann gibt es noch die Leute, die einfach durchbrettern und laut und ohne Rücksicht auf Verluste. Hier komme ich, egal wie ich. Das hört man oft im ICE, wenn Leute so penetrante Stimmen haben. Aber ich glaube, generell ist es bis auf Krankheitsfälle. Es gibt ja auch Leute, die Stimmlippenkrebs haben und Teil der Stimmlippen weggenommen wurden, die dann augmentiert, also da muss was eingefüllt werden und so weiter. Aber sozusagen gesunde Stimmen, da mangelt es den StimmbesitzerInnen meistens an Selbstwahrnehmung. Aber deine Frage war, wie kann diese Person an ihrer Stimme arbeiten? Ja. Das war deine Frage, ne? Ja, erstens mal, sie muss gewillt, motiviert und inspiriert sein, daran zu arbeiten. Meine Erfahrung ist, wenn jemand geschickt wird von jemandem, du solltest wirklich mal an deiner Stimme arbeiten, dann ist es ja erstmal ein Affront, das ist ja sehr, was sehr Intimes. Mhm. Und wenn da nicht die eigene Motivation dahinter steckt, dann führt es vielleicht nicht so weit. Ja. Obwohl, man kann ja Leute schon auch inspirieren, aber schon besser ist es, wenn die Motivation von der Person selbst kommt. Ja, das würde ich sagen, ist der Hauptdreh- und Angelpunkt. Und dann kann man an jeder Stimme arbeiten. In Grenzen natürlich. Aber man kommt erstaunlich weit. Die Stimme ist flexibel innerhalb der Person. Es gibt ja keine zwei Stimmen, die gleich klingen. Keine zwei. Hm. Wir machen an meinem Institut für Musikermedizin, wo ich angestellt arbeite, ich arbeite ja angestellt und frei, dann machen wir immer Stimmfeldmessungen und Stimmen- und Tonspektrumsanalysen und stellen fest, dass diese wissenschaftliche Aussage, es gibt keine zwei gleichen Stimmen, wirklich wahr ist. Es gibt natürlich frappierende Ähnlichkeiten unter Geschwistern, Familienähnlichkeiten. Bitte?
Bei Zwillingen kann ich mir vorstellen, dass die extrem ähnlich sind.
Ehe es sei denn, sie wollen sich extrem voneinander absetzen, was ja auch so ein Zwillingsphänomen ist.
Okay.
Oder Familienähnlichkeiten oder jemand imitiert eine Stimme, weil er sie so cool findet. Aber eigentlich hat jede Person eine unverwechselbare Stimme wie ein Fingerabdruck.
Spannend, ja.
Das finde ich gerade auch mega spannend, weil das wäre ja dann auch, oder das ist es wahrscheinlich auch, ein großes Feld, so in der Forensik und in der Verbrechensaufklärung, wenn man irgendwelche Stimmennachrichten von, keine Ahnung, Erpressern oder so hat, wie man die dann einordnet.
Ja, aber die ersten, die das aufgegriffen haben, waren der russische Geheimdienst unter Stalin. Die haben als erstes Stimmenforschungen betrieben.
Ah ja. Jetzt haben wir ja dich hier im Podcast, weil du sehr kompetent bist und ja, innerhalb auch von gleich kurzer Zeit sehr gute Lösungen für deine Kundschaft anbieten kannst. Woran erkennt jemand, der einen Stimmtherapeuten sucht, dass er eine kompetente Person vor sich hat? Was wären die Merkmale, wenn du sagst, da sucht jemand einen Stimmtherapeuten, auf was sollte der achten?
Also ich denke mal, als allererstes mal auf die Stimme der Therapeutin oder des Therapeuten. Das ist ganz grundlegend,
ja,
dass man sich da berührt fühlt oder zumindest eingeladen fühlt,
ja,
weil es gibt ja so eine ganz unbewusste Vorbildfunktion und jemand, der eine sehr angespannte oder nicht sitzende oder auch ja, schlicht und einfach ungesunde Stimme hat, das merkt die andere Person ja sofort, ne? Und stellt innerlich vielleicht, ohne es zu wissen, die Millionen kleinen Härchen im Ohr auf, die dann schon dafür sorgen, dass nicht alles durchgeht. Dann finde ich sehr wichtig, dass man als Stimmtherapeutin Kenntnis hat der Anatomie und Physiologie der stimmgebenden Organe in Verbindung mit der Atmung, mit der Haltung, mit der Neurologie. Also, dass man schon wirklich weiß, wie so eine Stimme funktioniert in der Mechanik, aber auch stimmpsychophysisch, weil mir liegt auch immer dran, meinen KlientInnen Grundlagen von Anatomie beizubringen, weil sie damit unabhängig werden.
Mhm.
Und außerdem finde ich ich bin manchmal der Natur einfach so dankbar, wie wir gebaut sind, weil wir sind sehr, sehr großartig gebaut in Bezug auf Stimme oder sehr flexibel und ausbaubar. Und wenn man das weiß, hat man diesen Schatz und kann mit ihm spielen sozusagen. Mhm. Also ich finde es wichtig, dass jemand nicht nur, es gibt zum Beispiel sehr wunderbare Sängerinnen, die dann Gesanglehrerin werden, wenn sie älter werden,
ja,
die aber zum Teil oder zumindest die alte Generation, die stirbt jetzt aus, hatte zum Beispiel wenig Ahnung von Anatomie und Physiologie und den haben dann immer in Metaphern unterrichtet und geschwelgt.
Ja.
Und es geht so weit, aber da bist du abhängig von den Metaphern und den Bildern einer anderen Person. Also du brauchst dein eigenes Handwerk. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man als Stimmtherapeutin die Lebenswirklichkeit der Menschen zumindest rudimentär kennt in Bezug auf, was kann ich der Person zumuten an Üben.
Ja.
Weil eine Stimmtherapie ist nicht, dann kommen manche Leute rein und strecken mir sozusagen ihre Stimme hin, wie wenn der Arm gebrochen wäre. Hm. So, Frau Gedeke, gipsen Sie den mal wieder zu, damit meine Stimme wieder läuft. De facto ist es aber so, man muss gleich darauf aufmerksam machen, dass die Hauptarbeit in der Eigenarbeit liegt. Im Transfer von dem, was man in der Stunde macht,
unbedingt,
in den Alltag und auch ein Überplan klingt so, ja, so sportlich, aber wir müssen zusammen rauskriegen, in welchem Maße kann die Person an ihrer Stimme üben, in Ruhe, in alltäglichen Situationen, und vielleicht hat sie den Luxus, tatsächlich am Tag eine Viertelstunde sich nur der Stimme widmen zu können. Das ist aber beileibe nicht in jedem Leben. Wenn eine Person alleinerziehend ist oder einen extrem anstrengenden Job hat, ist es vielleicht nicht möglich. Also man muss die Lebenswirklichkeit der Menschen berücksichtigen. Und dadurch, dass ich so viele unterschiedlichste Leute unterrichte, also therapiere und coache, die Polizei, viele Lehrkräfte, ErzieherInnen, Schauspieler, Opernsänger, dann habe ich eine Zeit lang mit Winzerinnen und Lastwagenfahrern zu tun gehabt. Also ganz unterschiedlichen Gruppen. Die Einsamkeit von einem Lastwagenfahrer, der kann natürlich da mit dem Gebrumme von so einem Motor, da ist die Vibration schon drin, der kann sich schön üben. Die Polizei, die müssen sofort stimmlich da sein. Ja, also sind sehr, sehr unterschiedliche. Und da lohnt es sich wirklich, mit der Person in engste Verbindung zu gehen und sagen, was stimmt für dich, was stimmt für sie? Und dann, finde ich, muss man auch ehrlich sein. Und wenn jemand zum Beispiel unrealistische Ziele hat, jemand möchte klingen wie Barack Obama, dessen Stimme ich persönlich wunderschön finde. Ja, aber das ist vielleicht... Okay. Da muss man vielleicht sagen, mal schauen, könnte das Ziel auch ein bisschen kleiner sein.
Auch 2 Meter groß und hat natürlich
zum Beispiel, ja,
wahrscheinlich auch körperlich andere Voraussetzungen. Es ist auch so, dass wir farbige Stimmen häufig als sehr angenehm empfinden. Also ich mag farbige Sänger häufig sehr gerne hören. Die können häufig etwas anders tönen als andere Sänger.
Es kommt bei Stimme, wie gesagt, kommen so, so viele Aspekte zusammen, dass man, noch mal zum Schluss auf deine Frage, was macht eine gute Stimmtherapeutin aus? Individuelles Eingehen und gleichzeitig die Neutralität der Anatomie und die ganze Spannbreite dazwischen.
Da gehe ich komplett mit. Für mich ist das individuelle Eingehen aus meiner Wahrnehmung ganz wichtig. Ich habe mit sehr bekannten Stimmtherapeuten gearbeitet, die mir gesagt haben, du musst das und das. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht, weil wenn ich das mache, bekomme ich einen Krampf. Und doch, das musst du jetzt. So, ich habe das gemacht, ich habe einen Krampf bekommen. Und dann guckt mich mein Stimmtherapeut an wie ein Esel, wo ich dann auch sagen muss, hey Kerle, ich lüge dich doch nicht an. Und ich arbeite ja mit dir oder auch mit anderen Stimmtherapeuten zusammen, weil wir probieren Sachen aus. Und wenn das funktioniert, ist gut. Und wenn das nicht funktioniert, machen wir was anderes. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eine Vertrauensbasis hat, dass man auch sieht, dass die Lehrperson sieht, was kann jetzt der Schüler, was kann der Schüler nicht leisten. Ich halte es auch für ganz wichtig, dass man Erfolge feiert. Was war bei mir zum Beispiel ein Erfolg? Ich habe einen Lehrauftrag in der Schweiz. Da muss ich 8 Stunden nonstop sprechen. Und zwar auch noch auf Englisch. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann zwar relativ gut Englisch. Es ist dennoch so, dass ich strengt mich stärker an, als auf Deutsch zu sprechen. Und für mich war es zum Beispiel ein ganz toller Erfolg. Ich habe früher nach diesem Tag, an dem ich 8 Stunden nonstop diese Vorlesung hatte, den Tag danach musste ich meine Stimme schonen, weil sie erschöpft war. Und ich habe festgestellt, nach einer gewissen Zeit von Üben, und es ist so, man muss üben, konnte ich diese 8 Stunden sprechen, ohne dass ich stimmlich erschöpft war, und ich konnte am nächsten Tag arbeiten. Das ist natürlich ein schöner Erfolg, wenn man sowas macht oder sowas mitbekommt, und das war für mich so eines der Aha-Erlebnisse, um vielleicht auch unseren Zuhörern mal ein Gefühl dafür zu geben, was könnte es denn sein, warum man sich da etwas ausführlicher ausbilden lässt.
Und ich habe noch eine andere Frage, und zwar hattest du vorhin angesprochen, dass es nicht wirklich so Tipps und Tricks für den Alltag gibt, wie man jetzt die Stimme mal schnell kurzfristig verbessert oder wie auch immer. Aber gibt es was, was man der Stimme Gutes tun kann? Also wir wissen zum Beispiel, Rauchen und Trinken wäre jetzt nicht so gut.
Kommt drauf an, was trinken.
Genau, da ist jetzt die Frage. Ich meinte damit Alkohol. Aber wenn man jetzt sagt, so eine, weiß ich nicht, Tasse Salbeitee jeden Abend tut gut, ist das so? Oder kann man da was anderes machen?
Menge. Angefangen von der Frage, genügend Schlaf, ausreichend Schlaf, nichts kann Schlaf ersetzen. Die Stimme ist da sehr anfällig, wenn sie nicht genügend Schlaf hat, über längere Zeit, aber auch über kürzere Zeit. Dann viel trinken, sogenannte leere Getränke. Du nanntest eben schon Salbeitee. Was gut ist jetzt, wo alle erkältet sind oder Covid oder alles mögliche, alle möglichen Viren, Bakterien schwirren rum, Good old inhalieren,
ja.
Kochendes Wasser, ja. Salzwasser, genau. Salz darin auflösen, Handtuch über den Topf, tief ja. einatmen durch Mund und Nase, die Luftwege werden befeuchtet und ja. es kommt manchmal eine Menge Schleim raus und das ist gut, dass er rauskommt, weil der ist entweder Erkältungsschleim oder überhaupt anwesend, der Schleim.
Beschwert das, ja auch die Stimmlippen.
Ja, das kann man immer machen, dann sollte man viel sich bewegen, spazieren gehen in frischer Luft, viel trinken, habe ich schon gesagt, ein bisschen vor sich hinsummen. Das Allerbeste, was man seiner Stimme antun kann, ist singen.
Stimmt.
Einfach singen. Und das muss, man muss keine Noten können, man kann vor sich her oder so einfach so vor sich hin blödeln. Man kann auch Lieder singen, man muss überhaupt keinen Text singen, einfach die Stimme lustvoll in Schwung bringen und mit ihr spielen. Also so eine gewisse Spiel- und Spaßbereitschaft für die Stimme auch haben.
Und darf ich da nochmal ergänzen, selbst wenn ihr nicht singen könnt, wenn ihr mit eurer Stimmlehrerin, mit eurem Stimmlehrer singt, die singen ja um euch rum, die können ja singen, das heißt, selbst als jemand, der nicht besonders begabt ist, macht das dann Spaß, mit jemandem zusammen zu singen, der richtig singen kann. Wow, das macht echt Freude.
Ja, man darf sich da jetzt nicht an Maria Callas messen oder, wenn immer, oder an Adele. Sondern einfach so die Stimme ein bisschen von alleine lassen und damit rumspielen.
Ja.
Und dann natürlich, wichtiger Aspekt noch auf deine Frage, bei Erkältung die Klappe halten, wenn es irgendwie geht. Da sind zum Beispiel Lehrkräfte, alle Arten sind oft gefährdet, engagierte Lehrkräfte, dass sie eine Erkältung haben und drüber sprechen, weil sie einfach müssen, weil sie eine Abi-Klasse durchbringen oder unbedingt das eben unterrichten müssen. Da sollte man sich entweder so verhalten, dass man die anderen mehr machen lässt und möglichst Stimmruhe bewahrt. Falscher Freund ist Flüstern,
ja, das geht
ganz falscher Freund und sich viel räuspern. Das sind so zwei Killer, sondern wirklich die Signale des Körpers nach Ruhe. Den nachgeben.
Als Pharmakologe kann ich da noch ergänzen, man kann mit beruhigenden Drops was machen, das wäre Gelory Voice, da ist nichts Böses drin, da rümpfen vielleicht manche die Nase, aber es ist wirklich nichts Böses drin, das hilft, dass man die Stimme auch wieder beruhigen kann, selbst wenn man mal ein bisschen sprechen muss, aber nicht allzu oft natürlich.
Mhm. Ja, mit Salbeitee,
Salbei, ja,
also Gurgeln, auch, ja. Gurgeln ist auch immer gut. Ja. Gurgeln ist halt gut, weil es relativ tief kommt und weil die Stimme durchvibriert wird.
Ja.
Super, vielen Dank. Ich werde da gleich mal einiges beherzigen, weil man hört es ja, ich bin leicht erkältet.
Jetzt hast du uns natürlich sehr neugierig gemacht, liebe Dorothea. Wenn jetzt einer von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen dich erreichen möchte, wie können sie dich denn am besten erreichen?
Über meine recht altmodisch und einfach gestaltete Webseite,
okay.
Stimmhandlung, www.stimmhandlung.de.
Ja.
Ja. Da stehen so, wie sehr einfach gestaltet, steht, wie ich erreichbar bin, was ich im Grunde mache. Eine Sparte ist auch die Vorstellung. Ich bin ja auch immer als Performerin tätig.
Stimmt, ja.
Wann ich wo spiele, manchmal trete ich auf oder spreche viel im Radio. Mhm. Entschuldigung, ich poste zwar nicht alles, aber man kriegt so ein bisschen Rundumblick über meine Arbeit und die Erreichbarkeit ist im Impressum.
Super, klasse.
Perfekt, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Dann finden alle direkt den Link dazu.
Vielleicht noch wichtig, ich arbeite sowohl in Präsenz mit Einzelleuten, Gruppen, größeren, kleineren Gruppen, aber auch online. Als Corona kam, musste ich ja alles auf online verschieben und war doch erstaunt, wieder erwarten, dass man recht weit kommt in online. Aber natürlich ist es Präsenz, insofern, da ist man halt, der ganze Körper ist sichtbar.
Ja.
Und,
ja.
Aber trotzdem bin ich dennoch erstaunt, wie gut es online auch geht.
Ja. Das stimmt, kann man viel machen.
Ja, ja, eigentlich würde ich an alle Zuhörenden, egal, ob sie ihre Stimme ausbauen möchten oder nicht, oder sagen wir mal, ihre Präsenz, mit ihrer Präsenz mehr Potenzial geben wollen oder ihr volles Potenzial entfalten wollen, eigentlich so würde ich gerne die Zuversicht verbreiten, dass diese ganzen Aspekte flexibel und ausbaubar sind. Und eigentlich, dass die Frage, was fühlt sich gut an, wo führt es jetzt hin, die wird immer gefüttert, indem man sich selber immer mehr damit beschäftigt. Und da sollte man ruhig wie so ein Phase der Karotte folgen? Wo geht meine Neugierde hin und wo geht mein Wohlgefühl hin? Weil ich bin überzeugt davon, dass man besser lernt oder sich verändert über psychophysisches Wohlgefühl als über du musst.
Ja.
Indem man sich selber Fragen stellt oder Fragen folgt oder einer Spur folgt, anstatt dass man sagt, ich muss jeden Tag eine Viertelstunde üben und mache immer, dann wird die Stimme stark. Das ist very old style und da kommt nicht viel raus.
Nee, und ich möchte auch alle Menschen ermutigen, die Interesse haben, probiert es einfach mal aus. Man darf auch mit zwei Stimmlehrerinnen arbeiten. Also ich arbeite tatsächlich auch mit zwei Stimmlehrerinnen, die natürlich ganz andere Herangehensweisen haben. Probiert es einfach mal aus. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Dorothea, da kannst du mir helfen, die Erstausbildung für Menschen mit Sprechberufen wird, glaube ich, sogar von der Krankenkasse übernommen. Ist das so?
Nein.
Nicht?
Es wird von der Krankenkasse übernommen, wenn du ein Störungsbild hast. Also wenn zum Beispiel diese Person, die du eben ansprachst, die mit der hüpfenden Stimme, das ist deutlich ein Störungsbild.
Ja.
Und das wird von der Krankenkasse übernommen aufgrund einer Diagnostik der Stimme. Da wird ein Film von deinen Stimmlippen gedreht, dann wird eine Spektrumsanalyse gemacht, Tonhalte. Das ist ein sehr interessantes, aufwendiges Verfahren, was Gute von IATA oder bei uns am Institut für Musikermedizin, was sozusagen unser Alltag ist.
Ja.
Aber wenn jemand jetzt einfach zum Beispiel das Gefühl hat,
als Lehrer,
klassischer Fall ist, ich arbeite gerade zusammen mit einer Lehrerin, die möchte eigentlich Direktorin werden und hat demnächst ein Bewerbungsgespräch und möchte sich damit konkret darauf vorbereiten.
Ja,
oder Schauspielerprüfungsvorbereiten oder Moderatoren oder Leute, die einfach Lust haben, singen zu lernen oder jemand möchte einen Rezitationsabend machen. Da sind die Bedürfnisse ja ganz unterschiedlich.
Ja. Ja.
Aber diese, also das, was mir in Training und Coaching geht, das zahlt die Krankenkasse nicht. Es sei denn, es sind Privatpatienten, die kann ich in der Hinsicht auch abrechnen.
Habe ich direkt gelernt.
Ja. Aber die gesetzlichen Krankenkassen zahlen ausschließlich eine Stimmstörung. Ja,
verstanden. Gut.
Super. Also ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich denke, wir konnten alle was lernen. Also ich auf jeden Fall. Ich werde es gleich mal inhalieren. Genau. Und der Abschluss war ja auch sehr positiv. Also wir können alle was tun. Also Leute, traut euch, arbeitet an euren Stimmen. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, Dorothea, dass du heute bei uns warst.
Sehr gern. Vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen, mit euch zu palavern.